Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Und wir sprechen jetzt über ein neues Magazin, das von sich behauptet, ziemlich viel Resonanz zu bekommen, das sogenannte Ostjournal. Das ist ein Magazin zur Ostidentität, wie es selber schreibt. Und es geht darin nicht nur um Identität bezogen auf ehemalige DDR, Ostdeutschland, sondern auf den gesamten europäischen Post-Ost-Raum. Eigentlich ist es ein Magazin, das es schon länger gibt, seit ein paar Jahren. Ehrenamtliches Projekt, hatte viele Aufs und Abs und jetzt kommt es aber in neuer Besetzung und komplett online eben ganz neu. Was dieses Magazin in dieser neuen Ausführung genau möchte, wie genau hier Ostidentität verstanden wird, darüber spreche ich mit einem der Macher, mit Thomas Stange. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wahrscheinlich müssen Sie ja öfter mal beantworten, warum so ein Magazin braucht über Ostidentität, irgendwie 3 Jahrzehnte nach dem Mauerfall, weil Ihre erste Ausgabe heißt auch gleich Darum Osten, als wollten Sie das erklären. Darum, was ist denn Ihr Anliegen? Wieso braucht es diesen Fokus auf den Osten?
Also ich würde ganz gerne sprechen aus der Sicht von jemand, der aus Ostdeutschland kommt, also aus der ehemaligen DDR. Und da denken wir, dass auch 30 Jahre nach der Wende es noch interessant ist, darüber zu sprechen, über die Frage Ostdeutschland. Also einfach aus dem Grund, weil sozusagen relativ wenige Leute aus Ostdeutschland zum Beispiel auch in Ostdeutschland wichtige Ämter begleiten. Also das heißt die klassische Identitätspolitik in dem Sinne, dass es wenige Ossis, Ostdeutsche gibt in den Ämtern, in den Behörden, Staatssekretärsposten, in den Firmen. Und dass es tatsächlich so ist, dass die Ostdeutschen halt im Bereich Erbe viel, viel weniger bekommen, eben weil die DDR sozusagen komplett enteignet wurde und den Leuten eben nach der Wende wenig geblieben ist und wir, die meisten von uns, eben keine Ferienhäuser haben tatsächlich oder dicke Autos.
Spannend ist ja, dass es explizit in Ihrer Ostidentität nicht nur um Ostdeutschland geht, sondern um ganz Osteuropa sozusagen. Wie lässt sich das denn beschreiben? Wie lässt sich das zusammenfassen? Wie kann man diese Ostidentität vielleicht beschreiben?
Genau, wir haben das deshalb so breit gefasst, weil es eben darum ging, dass wir die meisten von uns eben geprägt sind oder deren Eltern in postsozialistischen Staaten, also wir alle sozusagen geprägt sind von zum Beispiel der Politik der Sowjetunion, also irgendwie als, ich sage jetzt mal, Kinder des großen Bruders der Sowjetunion oder auch Ex-Jugoslawien, was von Tito regiert wurde und so weiter. Das sind so diese Prägungen, wo wir finden, da gibt es sozusagen gewisse Ähnlichkeiten zwischen DDR oder zum Beispiel Russland oder Kasachstan, Ukraine und so weiter oder auch Kroatien. Und da gibt es sicherlich an manchen Stellen auch so ein bisschen so ein Problem, sozusagen diese russische Prägung, weil die Sowjetunion war ja hauptsächlich russisch regiert tatsächlich. Es war ein großer Vielvölkerstaat, auch mit diesem Ansatz. Aber da gibt es ja nicht nur positive Seiten davon, von diesem, sagen wir mal, russisch geprägten Ding.
Aber wenn man jetzt so auf die Identität guckt, auch jetzt hier wieder in Ostdeutschland sozusagen, würden Sie sagen, dass es vielleicht auch heute noch vielleicht mehr Ähnlichkeiten gibt in der Identität zwischen jemandem aus Brandenburg und jemandem aus Polen als zwischen jemandem aus NRW und jemandem aus Brandenburg? Also kann man das so sagen?
Interessanterweise würde ich sagen, wahrscheinlich ja. Eben weil beide Leute entweder aus einem Arbeiter- und Bauernstaat kommen oder davon geprägt sind, also über ihre Eltern, und zum Beispiel Leute aus Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, es sei denn, kommen aus Gastarbeiter in Familien und so weiter, tatsächlich in einem bürgerlichen Staat aufgewachsen sind. Also so würde ich das schon sehen, eben sozusagen, wo das Arbeiten und Bauersein halt viel, viel wichtiger ist, zumindest von der Staatsdoktrin her. Und kann aber sein, dass das eben andere, dass wir das nicht alle so sehen im Ostjournal. Also das, da sind wir auf jeden Fall super divers, was die Position angeht zu so Themen.
Genau, das würde mich nämlich auch interessieren. Wie sind Sie denn aufgestellt in der Redaktion? Also wenn Sie das so breit fassen, woher kommen denn die Menschen, die für Sie schreiben? Was sind das für verschiedene Perspektiven, die Sie da vereinen?
Also wir sind in erster Linie eine große Redaktion, also wir sind 1 Dutzend Leute insgesamt und die alle verschiedene Professionen vereinen, also so zum Beispiel eben Leute aus dem journalistischen Bereich, im schreibenden Fach, im Hörfunkbereich, Leute aus, sagen wir mal, aus dem Internetbereich, die Webdesign und so weiter können, aus dem IT-Bereich, also schon tatsächlich auch viele Leute mit akademischen Professionen. Und was wir versuchen, ist irgendwie so eine Brücke zu bauen aus, sagen wir mal, zum Beispiel vielen Positionen zum Thema Ostdeutschland, aber eben auch vielen Positionen zum Thema Post-Ost. Also das heißt eben, die Identitäts, das ist immer schwer für mich, das zu erklären, aber die Identitätsstruktur zu sagen, man ist im sogenannten post-sowjetischen Raum geprägt, möchte aber sozusagen nicht diese sowjetische Krone sich drüber setzen, eben weil sie sozusagen als ein machtpolitisches Konstrukt gebaut wurde und nicht als eine eigene Definition. Und da geht es auch um Fragen wie Antislawismus und so weiter.
Und spannenderweise geht es natürlich auch um den Krieg in der Ukraine in Ihrem Heft. Der ist natürlich, der hat Ihre Redaktion quasi erwischt, der hat uns alle erwischt. Und Sie schreiben im Editorial, dass es da auch Spannung gab, also dass nicht alle unbedingt einer Meinung waren, wenn es um die Auseinandersetzung mit diesem Krieg ging. Wie würden Sie diese Spannung beschreiben?
Ich glaube, die Spannung durchziehen eigentlich alle, ich sage jetzt mal, jungen Menschen oder auch älteren Menschen in Deutschland insgesamt, die sich die Frage stellen, wie können wir damit umgehen? Gab es zum Beispiel, also dieser 24. Februar 2022, ist das ein Tag ohne Vorgeschichte? Ist das ein Tag, wo sozusagen vorher viel passiert ist? Und gibt es zum Beispiel, also gerade aus linker Sicht, gibt es für uns das, oder linker und emanzipatorischer Sicht, gibt es irgendwie das Problem, müssen wir an einer bestimmten Stelle uns irgendwie dafür einsetzen, dass Waffen geliefert werden an die Ukraine? Müssen wir unsere pazifistischen Grundkonstitutionen irgendwie in Frage stellen oder nicht? Also das sieht man ja auch in diesen ganzen offenen Briefen, die es da gibt. Also ich glaube, das, was wir da wiederfinden in der Redaktion, ist da durchaus recht divers verteilt. Und es gibt da, ich glaube, wir nennen das immer Spannungsfelder bei uns in der Redaktion. Die gibt es zu vielen Bereichen. Das ist jetzt nicht Ukraine allein. Wir haben da, was weiß ich, Interpretationen, wie man jetzt irgendwie die Wendezeit irgendwie so sieht in den letzten 30 Jahren. Was ist da passiert? Wie nennt man das? Bei vielen Sachen gibt es da unterschiedliche Haltungen. Und wir freuen uns natürlich darüber, wenn es sozusagen in Zukunft noch ein bisschen diverser aufgestellt ist, dass da mehr Positionen auch von Leuten kommen, die vielleicht jetzt auch nicht in Deutschland leben zum Beispiel, oder die verschiedene Identitäten auch mitbringen zu diesem Thema und eben Südosteuropa, Osteuropa, Ostdeutschland halt abdecken können, weil sie es interessiert und weil sie es betrifft.
Sie schreiben in dem Heft auch, dass Sie über die Frage diskutiert haben, ob die DDR eine Kolonie gewesen ist. Können Sie das beschreiben, was hinter dieser Frage steckt?
Diesen Begriff gibt es schon, also wird wahrscheinlich jetzt bei den Hörerinnen und Hörern von Deutschlandradio Kultur nicht so wahnsinnig präsent sein. Ich unterstelle das jetzt einfach mal aus der Ferne, aber es gibt sozusagen in bestimmten kleineren Kreisen diesen Diskurs, ist die ehemalige DDR ab 1990 sozusagen zu einer Kolonie Westdeutschlands geworden. Und man kann sich so ein bisschen diese Frage stellen, ja, es sind, sagen wir mal, viele, es sind sogenannte Patenschaftsbundesländer gegründet worden, die in die gegründeten Bundesländer Ostdeutschlands gekommen sind und dort sozusagen ihre Leute mitgebracht haben, die ihr Personal mitgebracht haben. Der Großteil der Ministerpräsidentinnen Ostdeutschlands waren ja Leute aus Westdeutschland, die auch ihre Staatssekretäre mitgebracht haben und die nach wie vor auch die nachwachsenden Staatssekretäre sind nach wie vor auch Leute mit westdeutscher Prägung, auch wenn sie heute so alt sind wie wir oder so Mitte 30 und da ist irgendwie was Komisches dran. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, weil für mich ist irgendwie mein Verständnis von Kolonie, obwohl ich da kein Experte für bin, braucht schon auch so ein bisschen mehr Knute, ein bisschen mehr Uniform und man kann sich darüber streiten, inwieweit die Leute der ehemaligen DDR sich damals für Kohl entschieden haben, für die Währungsunion und so weiter, also für die ganzen Politiken zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie den freien Westen haben und machen uns jetzt keine Gedanken darüber, wie wir uns unabhängig entwickeln können, der sogenannte dritte Weg, der damals diskutiert wurde, aber nur in sehr kleinen Fraktionierungen. Also ich tue mich schwer, aber es gibt diese Debatte und ich finde sie nachvollziehbar, darüber mal nachzudenken. Und natürlich ist es ein bisschen zugespitzt formuliert.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch ein Beispiel, was zeigt, also das ist wahrscheinlich eine Debatte, die findet in Ihrer Redaktion statt und nicht in vielen anderen Redaktionen in Deutschland. Also
nicht in der Süddeutschen und der FAZ, denke ich, ja.
Genau, genau. Ein Online-Magazin zur Ostidentität, das heißt Ostjournal, die erste Ausgabe ist gerade raus und die ist für alle kostenfrei zu finden auf ostjournal.de. Danke für den Besuch an Thomas Stange hier in Deutschlandfunk Kultur.